Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digital und Real, dem Podcast der Region Digital bei der Allianzmission. Hier sprechen wir über echte Begegnungen von echten Menschen in digitalen Räumen. Und zugeschaltet ist jemand mit einem wunderbaren Nachnamen, nämlich den Nachnamen Israel. Der Vorname ist Timotheus und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
Hallo Simon.
Timotheus, du bist Unit Lead Bible Server beim ERF. Und für alle, die jetzt nicht mit Matrix-Organisationen vertraut sind, das ist so das, wo ihr in den letzten Jahren einen Organisationsentwicklungsprozess hingemacht habt. Erläutere doch mal kurz, was ist ein Unit Lead?
Ja, eigentlich kann man sagen, das ist wie klassisch der Teamleiter. Also ich verantworte disziplinarisch ein Team. Und in der Matrix-Organisation gibt es halt so zwei verschiedene Seiten, wie Führung von Mitarbeitern erfolgt. Einmal die disziplinarische Führung und eine fachliche Führung. Und die fachliche Führung erfolgt durch Chapter, heißt das bei uns. Und man kann sich das so vorstellen, dass beides zusammenkommt. Viele der Mitarbeiter oder jeder ist Teil von der Unit und hat einen Unit-Lead. Und viele von denen sind auch in einem Chapter drin, wo bei uns im Haus all diejenigen zusammenkommen, die fachlich im gleichen Bereich arbeiten, aber in verschiedenen Units aufgeteilt sind. Mhm. Und in diesen Chaptern werden dann zum Beispiel Standards definiert, die wichtig sind in dem fachlichen Bereich, oder dort geht es auch um die fachliche Weiterentwicklung, während der Unit Lead sich eher mit der disziplinarischen Führung und dem Produkt, das die Unit dann verantwortet oder den Bereich beschäftigt.
Okay, also das heißt, für das Produkt Bible Server, also die Dienstleistungen, die da vom ERF so dranhängen, bist du derjenige, der den Hut auf hat und der alle Leute, egal ob sie jetzt, keine Ahnung, Marketing, Social Media Arbeit rund um Bible Server machen, ob sie die Programmierung machen oder Kundenservice liefern, verantwortlich ist, während ein Chapter Leader zum Beispiel alle Leute verbindet, die auf technischem Level oder für Social Media, für die verschiedenen Produkte, also Units vom ERF arbeiten.
Genau.
Danke für die Erklärung. Bleibt alles noch ein bisschen abstrakt, also frage ich mal nach, was machst du bei Bible Server praktisch? Also du guckst disziplinarisch auf Bible Server, was heißt das?
Ja, genau. Das bedeutet natürlich, dass ich in erster Linie auch Ansprechpartner für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team bin und gucke, dass da natürlich alle Fäden zusammenlaufen, dass das Team miteinander natürlich irgendwie im Sinne des Produktes zusammen agiert. Bin da für die Organisation von den Meetings verantwortlich und so. Aber natürlich mit Blick auf das Produkt auch für strategische Entscheidungen oder gerade bei EF Bible Server, das ist eine Kooperationsplattform mit verschiedenen Partnern, also da auch die Kontakte zu den anderen Organisationen. Und tatsächlich ist es bei uns so, es gibt eine Ausnahme, die Webentwicklung ist bei uns im Haus zentralisiert, weil wir nicht auf die verschiedenen Units so viele Webentwickler im Haus haben, dass man das verteilen könnte, und da ist natürlich auch eine starke Anbindung und Abstimmung an der Stelle, die durch mich erfolgt. Genau, das sind so ein paar Beispiele von den Aufgaben bei mir im Alltag.
Ja, sehr cool. Danke. Es gibt innerhalb des Produktes ERF Bible Server gibt es was Neues, und da reden wir heute drüber. Das hat mit KI zu tun, aber bevor wir da tiefer eintauchen, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Eindruck von dir. Du sagst von dir, dass du nicht so der Mensch der vielen Worte bist. Umso dankbarer sind wir, dass du uns hier ein paar Worte im Podcast schenkst. Was für ein Mensch bist du denn?
Ja, also was ich damit, glaube ich, meine, ist, mein Hintergrund ist kein Redakteur, auch kein theologischer Hintergrund, was man vielleicht in der Position für so eine Verantwortung von einem Produkt auch vermuten könnte. Mein Hintergrund ist eher ein technischer. Ich habe Informatik studiert und ja, ich ticke eher, ich sag mal so analytisch, vielleicht auch eher rational, deswegen so. Hab's nicht so mit vielen Worten vielleicht, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn mich ein Thema begeistert, dann kann ich da auch gerne ein paar mehr Worte verlieren.
Ja, schön. Genau, also ich würde sagen, mit Studium der Informatik hast du mein Herz schon mal gewonnen. Genau, und es gibt ein Thema, das dich wirklich begeistert. Wer dir auf LinkedIn begegnet, der sieht dort als Vorstellung: Ich verfolge gern aktuelle Trends und Technologien und liebe es, diese mit der Bibel zu verbinden. Und ich würde sagen, das ist echt gelungen. Und zwar gelungen mit einer, mit einem Feature oder einer Funktionalität, die ihr dem Bible-Server kürzlich hinzugefügt habt, nämlich Nicodemus AI. Also AI steht dabei für Artificial Intelligence, auf Deutsch künstliche Intelligenz. Und Nicodemus AI ist sozusagen der digitale Gesprächspartner bei Fragen zur Bibel. Erkläre mir doch mal, wenn ich Nicodemus AI jetzt noch nicht kennen würde, in einer Minute, warum ich das nutzen sollte.
Ja, also ich glaube, in der heutigen Zeit, wo in der Gesellschaft immer mehr Einsamkeit auch irgendwie da ist oder Menschen sich auch im digitalen Raum vielleicht teilweise verlieren oder so, kann das einfach eine Hilfe sein, um ins Gespräch zu kommen, um weiterzudenken rund um die Bibel. Und da gibt es ganz verschiedene Anwendungsfälle. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel dem einfach Wissensfragen zu stellen über die Bibel. Also wir hatten eine Nutzerrückmeldung letztens mal bei uns im Team. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren? Das kann ich so ein Tool fragen und es gibt mir eine Antwort. Ich kann das Gleiche vielleicht auch in einem Bibellexikon nachschlagen als Experte, aber viele Menschen heutzutage haben weder das zu Hause noch vielleicht die Fähigkeit zu wissen, wie ich da diese Antwort da drin dann finde. Und da kann das natürlich eine super Hilfe sein. Ein anderes Beispiel sind Verständnisfragen zu einzelnen Bibeltexten, mir Dinge erklären zu lassen oder auch einfach nur Bibelstellen zu suchen. Wenn ich nicht genau weiß, wie vielleicht der exakte Wortlaut ist, dann hilft mir das, dann kann ich das auch umschreiben und bekomme sehr wahrscheinlich die entsprechende Bibelstelle oder Bibelstellen genannt. Und als letztes Beispiel würde ich sagen, ich kann damit auch den Glauben kennenlernen. Also ich kann auch so ein erstes Gespräch über den Glauben führen. Ich kann Fragen zum Glauben stellen. Und also das war auch unsere Erfahrung. Also oft stellt Nicodemus auch Rückfragen im Gespräch und die sollen anregen zum Weiterdenken. Wir wollen damit nicht ersetzen, dass man sich mit der Bibel beschäftigt oder so, aber Impulse geben und motivieren, sich weiter mit der Bibel zu beschäftigen. Ich glaube, das war jetzt mehr als eine Minute, aber das sind so ein paar Beispiele von dem Blumenstrauß, sage ich mal, wofür ich das Ganze nutzen kann.
Ja, sehr cool. Ganz praktisch sieht es so aus, wer auf die Seite bibleserver.com geht, das ist etabliert, würde ich sagen, eins der wahrscheinlich meistgenutzten Portale im deutschsprachigen Raum, wo man einfach online mit verschiedenen Übersetzungen die Bibel lesen kann, unkomplizierter zu Informationen, auch weitergehende Informationen gibt, das länger schon. Und dort habt ihr momentan laufen als Public Beta, so nennt man das, Nicodemus AI. Public Beta heißt, ich kann sagen, ich möchte das gerne benutzen und sich registrieren für eine Beta-Nutzung wird dann freigeschaltet und kann dann anfangen, mit Nicodemus zu reden. Ich als Pastor, der ich neben dem Nerd ja auch bin, habe Nicodemus dann direkt mal zu einer komplizierten Bibelstelle gefragt, wie er mir das denn erklären würde. Und da kam eine theologisch fundierte und differenzierte Antwort, was mich sehr gefreut hat. Insofern stellt sich mir die Frage, mit welchen Inhalten habt ihr Nicodemus denn gefüttert?
Ja, also in erster Linie sind das vor allem Inhalte, die auch jetzt auf Bibleserver verfügbar sind. Wir können später vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was bedeutet gefüttert haben, so eine KI. Also zum Beispiel Bibelkommentar Enduring Word ist da im Hintergrund mit drin, aber auch die haben eine Kooperation mit Bible Project, was die Transkripte von den Videos betrifft, um einfach so Zusammenfassung zu den ganzen Geschehnissen im Bibel einfach auch nochmal kompakt da irgendwie mit drin zu haben und darauf zurückgreifen zu können. Aber auch, wir haben auf erf.de so eine Reihe, die heißt Glaubens-FAQ, die sich zu ganz verschiedenen allgemeinen Glaubensfragen beschäftigt und nochmal ein ganz anderer Ansatz von Inhalten sind und die jetzt nicht so vielleicht konkret wie ein Bibelkommentar sich auf einzelne Bibelstellen bezieht oder so. Auch das haben wir drin, um halt Fragen der praktischen Anwendung des christlichen Glaubens im Alltag auch irgendwie beantworten zu können.
Ja.
Und ja, so als Seiteneffekt haben wir auch noch drin, die die ganzen Hilfetexte von EF Bible Server. Das heißt, ich kann auch Fragen der Anwendung stellen. Ja, also wo finde ich die Synopse auf EF Bible Server oder so? Haben wir gedacht, ist vielleicht auch sinnvoll, dass der eine oder andere auch einfach ausprobiert, ganz praktisch zu fragen, wie was auf der Webseite funktioniert. Mhm. Genau, das sind so ein paar Beispiele, so verschiedene Sachen. Wir befinden uns da in der Beta-Phase und das ist für mich auch ein Anlass, da zu gucken, wie wir noch weitere Kooperationen eingehen können und da noch mehr Informationen in der Wissensdatenbank abspeichern können, worauf Nicodemus AI dann zurückgreifen kann.
Ja, genau. Beta-Version haben wir jetzt beide mehrfach gesagt. Beta heißt schlicht und einfach, das ist was, was noch nicht komplett fertig ist. Das ist was, was in Entwicklung ist, wo man schon rumprobieren kann, wo aber auch noch Fehler passieren können. Das merkt ihr auch explizit an, wenn man es benutzt. Genau, Inhalte haben wir darüber gesprochen. Sprechen wir drüber, das ist ein Chatbot, wo ein Large Language Model dahinter liegt, also ein großes Sprachmodell, das per KI menschenähnliche Konversationen führen kann und recht intelligent daherkommt. Was für Technologien stecken unter der Haube? Was habt ihr da verwendet?
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, Large Language Model. Also wir nehmen da quasi eins der bekanntesten. Im Hintergrund steckt das Large Language Model von OpenAI. Man kennt es heutzutage hauptsächlich von der Anwendung ChatGPT, was viele, glaube ich, auch schon mal ausprobiert haben. Und man kann über Programmierschnittstellen genauso aber auch auf dieses Large Language Model programmiertechnisch drauf zugreifen und es nutzen. Das ist die Hauptkomponente, die die Antwort am Ende generiert. Mhm. Und dann gibt es natürlich weitere Komponenten, die jetzt dafür sorgen, dass die Antwort aber eine ganz andere ist, als wie wenn ich die gleiche Frage bei ChatGPT jetzt stellen würde. Mhm. Und eins, was wir eben schon angesprochen hatten, wie Nicodemus AI quasi mit Inhalten gefüttert wurde, ist eine Wissensdatenbank, die im Hintergrund liegt. Mhm. Konkret bedeutet das, das ist eine Vektordatenbank, das heißt, das ganze Wissen wurde in Vektoren umgewandelt und das ermöglicht es mir, eine semantische Suche durchzuführen. Also nicht nur eine wortgetreue Suche, dass exakt dieses Wort so drinstehen muss in dem, was ich suche, sondern ich kann die Nutzerfrage in einen Vektor umwandeln und dann mache ich mit diesem Vektor eine Suche auf all den Ergebnissen in der oder auf all den Inhalten in der Wissensdatenbank und bekomme Inhalte zurück. Und diese kann ich den Large Language Model neben der Nutzeranfrage als Kontext mitgeben, als zusätzliche Informationen, die hilfreich für die Beantwortung sein können. Mhm. Und die dritte Komponente, die auch steuert, was die Antwort betrifft, ist vor allem, man sagt so, dieser Systemprompt, dieser beschreibt die Rolle der KI, in der er sich verhalten soll oder beschreibt auch, wer ist mein Gegenüber, was ist meine Sprache und so, all diese Komponenten oder auch, was ist das Glaubensverständnis, auf das du versuchen sollst, deine Antwort zu formulieren. Also das sind so die wesentlichen Komponenten. Genau. Wir haben das Ganze aufgesetzt auf der Infrastruktur von Microsoft Azure, weil uns an der Stelle wichtig war, dass alle Komponenten auf europäischen Servern ausgeführt werden. Und da bietet uns Microsoft Azure die Möglichkeit, das Large Language Model von OpenAI auf europäischen Servern auszuführen. Genau, ich habe zur Einführung von Nicodemus AI einen Blogpost verfasst, der auch nochmal so ein bisschen genauer auf die technischen Hintergründe eingeht. Also wen das mehr interessiert, der kann auch da gerne mal vorbeischauen.
Ja, super. Genau, den Blogpost, den werden wir ebenso wie auch einen Link zu Bible Server natürlich mit in den Shownotes aufnehmen. Genau, du hast es ein bisschen erklärt. Also Vektor nochmal runtergebrochen würde zum Beispiel bedeuten, dass es egal ist, ob ich Nicodemus jetzt frage, wie ich mit Gott reden kann oder wie Fürbitte funktioniert oder wie das mit Gebet ist, sondern dass sozusagen das als eine semantische Einheit gemeinsam verstanden wird und sozusagen als gemeinsames Thema übergeben wird und damit dann eine gute Interaktion möglich ist. Genau, ihr habt das Ding jetzt an den Start gebracht. Du hast schon angedeutet, es ist Beta, und du hast auch angedeutet, ihr guckt euch die Interaktionen an, die da stattfinden, um das Ding besser zu machen, damit es irgendwann nicht mehr Beta ist, sondern sozusagen ganz normaler Bestandteil von Bible Server. Nach der Entwicklungsphase, wie wertet ihr die Gespräche aus? Wie merkt ihr, wenn da was schiefgegangen ist? Wie pflegt ihr das nach?
Ja, also genau. Zum einen ist uns Datenschutz an der Stelle natürlich wichtig. Das heißt, wir machen jetzt keine Einzelbetrachtung der Chats oder sowas und lesen jetzt durch, was irgendwie in den Gesprächen da drin steht oder so, sondern es ist an der Stelle, machen wir Auswertungen schon eher auf einer statistischen Ebene, also dass wir natürlich uns angucken, wie viel wird das Tool genutzt, wie lang sind vielleicht die Gespräche, die einzelnen Gespräche oder so, um da Erfahrungen zu sammeln, was an der Stelle sinnvoll ist. Mhm. Und es gibt aber vor allem die Möglichkeit, dass aus Nutzersicht, dass wenn ich als Nutzer den Eindruck habe, da ist wirklich die Antwort ist falsch, die ist theologisch falsch oder ich habe starke Probleme mit dieser Antwort, dann kann ich die melden. Mhm. Und dann kriegen wir einen Hinweis auf diesen Chat. Der Nutzer kann dann nochmal eine Erklärung dazu abgeben, was er da kritisch findet oder so. Und in diesen Einzelfällen würden wir uns vorbehalten, dann natürlich den Gesprächsverlauf auch mal zu sichten, um quasi prüfen zu können, okay, was ist da jetzt hier schwierig, wie ist unsere Haltung als ERF dazu, und versuchen dann möglicherweise Korrekturen vorzunehmen. Also, was ich vielleicht nochmal einschieben muss an der Stelle ist, auch wenn wir die Beta-Phase irgendwann beenden, bedeutet das nicht, dass dieses Tool sich nicht irren kann. Also dieser Disclaimer, den wir da dastehen haben, der wird auch nach der Beta-Phase noch dastehen, weil das liegt natürlich einfach in der Natur von solchen Large-Language-Modellen. Sie funktionieren nach wie vor anders wie das Gehirn des Menschen. Er basiert auf Wahrscheinlichkeiten, wo immer das nächste Wort von diesen generativen Modellen generiert wird. Und das kann natürlich je nachdem auch bedeuten, dass auch in Zukunft da Antworten falsch sind. Aber wir versuchen dann darauf zu reagieren und zum Beispiel dann auch gezielt vielleicht die Wissensdatenbank zu erweitern. Also ich kann vielleicht mal ein so ein Beispiel nennen.
Ja, super.
Wir hatten eine Rückmeldung erhalten, dass Nicodemus AI auf die Frage, was ist das kürzeste Buch in der Bibel, eine falsche Antwort gegeben hat. Er hatte Obadja ausgegeben. Mhm. Und der Grund war dafür, dass aus der Wissensdatenbank ein Beitrag hinzugefügt wurde, wo drin stand, dass Obadja das kürzeste Buch im Alten Testament ist. Wenn ich die gleiche Frage ChatGPT gestellt hätte, hätte ChatGPT tatsächlich richtig geantwortet. Ja. Aber weil so ein konkreter Kontext hinzugefügt wurde und einfach bei uns in der Wissensdatenbank kein Inhalt enthalten war über, was ist jetzt tatsächlich das kürzeste Buch in der Bibel und wahrscheinlich auch kein Inhalt, was das kürzeste Buch im Neuen Testament und sowas ist, hat er da an der Stelle im Prinzip ja mit den Kontextinformationen falsche Schlussfolgerungen gezogen. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die Wissensdatenbank entsprechend zu erweitern, dass in Zukunft diese Frage im konkreten Beispiel korrekt beantwortet wird.
Ja. Genau. Ja, das macht das gut verständlich. Danke dir. Genau, wir haben hier im Podcast schon öfter davon geredet. Genau, das ist das, was wir was oftmals als Halluzination von Large Language Models beschrieben wird, nämlich, dass da Antworten rauskommen, die nicht komplett richtig sind. Genau, das schlicht und einfach daher rührt, dass KI etwas macht, was wir von der Bildkomprimierung schon lange kennen, nämlich im Zweifelsfalle, das, was man bei vielleicht stark komprimierten JPEG-Dateien kennt, dass da so Bildfragmente reinkommen. Das heißt, dass einfach Interpolierungen, also das heißt Berechnung von statistischen Mittelwerten zur Komprimierung von Bildern verwendet wird, dass bei Large Language Models das halt dazu führt, dass auch mal falsche Ausgaben rauskommen. In diesem Falle ist das zu verschmerzen. Genau, es gibt natürlich immer wieder, gibt natürlich andere Kontexte, wo man sich vorstellen kann, dass das schmerzhafter ist, aber umso besser zu wissen, dass ihr darauf schaut, das auswertet und weitergeht und gleichzeitig das Bewusstsein, okay, das wird nicht perfekt werden, Seien wir ehrlich, es wird aber wahrscheinlich im Gesamtschnitt mehr richtige Antworten geben, als der durchschnittliche Mensch geben kann. Muss man auch mal festhalten. So viele Bücher, ja, wie das Ding gelesen
hat. Ja, also das zeigt auch das Feedback einfach, was wir von den Nutzern, die es jetzt ausprobiert haben, bekommen haben, was wirklich überwiegend positiv ist und da auch viel Begeisterung einfach mit da ist von Leuten, die, glaube ich, das nicht erwartet hätten, welche Qualität doch heutzutage technisch da auch inzwischen möglich ist.
Ja. Ich habe eine Ahnung, aber ich frage trotzdem mal, warum heißt das gute Stück Nicodemus?
Ja, wir hatten überlegt, wie wir das nennen oder ob wir dem überhaupt einen eigenen Namen geben. Und wir haben so einen Kompromiss gemacht, dass wir natürlich angelehnt an die Person in der Bibel, die Jesus Fragen gestellt hat und wir gedacht haben, hey, finden wir eigentlich einen guten Aufhänger. Das soll auch ein Tool sein, wo ich meine Fragen loswerden kann, wo ich Fragen stellen kann. Wir hatten beim IRF vor vielen Jahren auch mal so eine Plattform, Nicodemus.net hieß die. Die hat Tausende von Fragen rund um den christlichen Glauben beantwortet. Das war ein redaktionelles System. Also da haben natürlich Menschen, ein Pool von vielen ehrenamtlichen Menschen hat da die Fragen, die Nutzer einreichen konnten, beantwortet. Und ich finde, das ist so ein bisschen, soll natürlich daran auch ein bisschen erinnern für diejenigen, die das noch kennen, aber halt verbunden mit den Technologien und Möglichkeiten, die es heute gibt. Und genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Sehr schön. Genau, Thema Strategie. Ist ja auch einfach eine Frage, du bist Unit Lead, der ERF, genau, der denkt strategisch drüber nach, was er so macht. Es geht darum, welche Produkte man wie investiert. Und genau, als Mitglied des ERFs, das ich auch bin, habe ich sehr davon profitiert, auch zu sehen, wie ihr Dinge plant, wie ihr langfristig mit der Produktpalette, die ihr habt, umgeht und das auch weiter seht. Wie kann ich mir als Außenstehender vorstellen, wie sieht so eine Roadmap, also eine Entwicklungsphase von der Idee über Umsetzung, Training bis Rollout, also das Ausspielen und vielleicht auch irgendwann das zukünftige Ende der Beta-Phase aus?
Ja, also entstanden ist die Idee vor ungefähr 8 Monaten. Das war so letztes Jahr im November, ein Jahr nachdem ChatGPT auch öffentlich geworden ist. Wo ich gemerkt habe, auch von extern her kamen immer mehr Anfragen in diese Richtung und ich gemerkt habe, hey, das ist ein Thema, das bewegt viele, zumindest im englischsprachigen Bereich, gibt es da auch schon erste Sachen und das war dann so der nächste Schritt auch zu recherchieren, was gibt es da möglicherweise im deutschsprachigen Bereich, was gibt es da international, irgendwelche Bibel-Chat-Apps oder so in die Richtung, genau. Also und dann war in erster Linie bei mir und das ist sicherlich auch mein Vorteil, dass ich als Unit Lead da halt auch mit meinem Hintergrund ein starkes technisches Verständnis habe, dass ich mich erstmal so auf die Recherche gemacht habe und mich mit der Technologie weiter beschäftigt habe. Ja, also irgendwelche Podcasts zu hören, was weiß ich, heiße KI-Update als Beispiel oder so, verschiedene Blog Posts zu recherchieren. Interessant fand ich auch, als ich dann tiefer in das Thema eingestiegen bin, Online-Kurse von deeplearning.ai zu machen, um so ein bisschen auch dann auf der technischen Ebene zu gucken, wie kann man das umsetzen. Und dann die nächste Phase war für mich, ich sag mal so eine Try-and-Error-Phase, also wo ich verschiedene Dinge einfach ausprobiert habe. Was ist möglich? Wie kann man es machen? Ich habe rumexperimentiert mit einem Feintuning von den Basismodellen, habe das dann aber auch wieder verworfen, weil ich festgestellt habe, der Ansatz mit einer Wissensdatenbank, man nennt das auch REG, Retrieval Augmented Generation, was da als Technik im Hintergrund funktioniert, ist viel besser dafür geeignet. Und parallel zu dieser Testphase oder dem Ausprobieren habe ich angefangen, das Ganze auch so ein bisschen in ein Konzept zu packen, weil wenn man es dann produktiv ausrollen will auf einem Produkt oder sowas, dann muss man natürlich auch alle Aspekte sowohl auf der Webseite als auch drumherum, was dann das Marketing, auch das Fundraising als gemeinnützige Organisation betrifft für uns, irgendwie zusammenzufassen oder zusammenzuschreiben und zu gucken, was ist dafür alles notwendig, was braucht es da oder so. Ne? Und dann quasi mit dem Konzept zu gucken, okay, wie kann die Umsetzung aussehen? Da braucht es ein Layout für die Webseite, ja, also da muss es jemanden geben, der mit einem speziellen Blick der Usability auch irgendwie draus schaut. Was ist die Nutzerführung? Was fühlt sich für den Nutzer dann flüssig an und so? Und da hilft es auch immer, wenn das verschiedene Personen machen, wenn verschiedene Personen zusammenkommen und das nicht alles nur in meinem Kopf entsteht oder so. Genau. Und ja, neben dem Layout ist es dann natürlich zur konkreten Umsetzung in der Webentwicklung gekommen. Aber so diese ganze Vorrecherche rund ums Thema KI oder so, wo wir als ERF auf der technischen Seite bisher auch nicht viel Erfahrung hatten, sondern es war natürlich auch ein neues Thema, sich damit zu beschäftigen. Das lag weitestgehend bei mir da. Mhm. Genau, und dann am Ende so quasi zum Ende hin die Planung des Rollouts der Beta-Phase und dann jetzt halt natürlich das Sammeln von Feedback, auch so ein bisschen das Beobachten der Kosten, weil man muss natürlich sagen, diese Nutzung von solchen KI-Modellen, das ist in der Regel mit Kosten verbunden. Deswegen auch die Beta-Phase und die Freischaltung für das Feature, weil das für uns auch ein Instrument ist, irgendwie Kostenkontrolle zu behalten.
Ja,
genau. Und mit Blick auf das Ende der Phase oder der Beta-Phase, also mein Ziel ist es nicht, dauerhaft in einer Beta-Phase zu bleiben, sondern natürlich zu gucken, okay, wie ist die Reaktion am Markt? Das war natürlich auch erstmal so eine gewisse Unsicherheit da. Also wir hatten im Februar eine Nutzerumfrage auf der Webseite gemacht mit dem Thema KI und Bibel. Was haltet ihr davon? Und die Reaktionen waren da schon, ich sag mal, sehr verhalten. Also da gibt es auch schon deutliche Vorbehalte, sage ich mal, rund ums Thema persönlicher christlicher Glaube, Thema Bibel. Bibelverständnis, vielleicht auch Bibelinterpretation, da mit einem Computer quasi drüber zu sprechen. Mhm. Interessanterweise muss ich wirklich sagen, dass die Befürchtungen, die ich nach Auswertung dieser Nutzerumfrage auch so ein Stück weit hatte, sich jetzt in den Reaktionen überhaupt nicht wiedergespiegelt haben. Also wenn die Leute das ausprobiert haben, natürlich gibt es einzelne Rückmeldungen, die das grundsätzlich ablehnen. Das ist auch völlig in Ordnung und überwiegend sind die Reaktionen sehr positiv und das ermutigt mich natürlich auch, ich sag mal, in ein paar Monaten oder ein paar wenigen Monaten dann auch, wenn wir noch kleine Stellschrauben und Anpassungen vorgenommen haben, die Beta-Phase auch irgendwann zu verlassen und damit dann quasi auch nicht mehr sich explizit dafür nochmal zusätzlich freischalten zu müssen. Genau, das mal so ein großer Rundumüberblick, so wie wir da vorgegangen sind.
Ja, super. Ich denke, das ist für manche der Hörerinnen und Hörer hilfreich, so eine Vorstellung zu kriegen, wie kann so ein Projekt aussehen. Genau, und für alle, die jetzt sagen, ich höre den Podcast hier, aber KI ist trotzdem vom Teufel. In aller Ruhe, nicht jeder, der auf Bible-Server geht, wird gezwungen, mit Nikodemus zu reden. Du kannst auch einfach die Bibel lesen und du kannst auch einfach in Kommentare da reingucken. Also das, was du Gutes gewohnt bist, das kannst du auch weiter nutzen. Das ist ein zusätzliches Angebot. Ja. Stichwort zusätzliches Angebot. Nikodemus ist nicht das Einzige, wo ihr über KI nachdenkt im ERF, sondern ihr habt auch etwas gestartet, das KI-Lab, also KI-Laboratorium oder so eine Art Labor genannt wird innerhalb des ERF. Nehmen wir uns mal mit rein, wer macht da was in diesem KI-Lab?
Also Auslöser war so ein bisschen, dass wir glauben, dass KI immer mehr Relevanz im persönlichen Alltag, aber genauso auch im Arbeitsalltag haben wird und wir als ERF gesagt haben, okay, das ist uns wichtig, das auch im Alltag dann an den verschiedenen Stellen zu beleuchten. Und ich würde sagen, wir sind so ein interdisziplinäres Team, was einfach Leute, die ein grundsätzliches Interesse an dem Thema haben, aus den verschiedenen Bereichen im Haus zusammenkommen und darüber nachdenken. Also das ist zum einen Erfahrungsaustausch, welche Erfahrungen habt ihr in welchen Bereichen gemacht, aber es ist auch ein Testen von Tools. Wenn man was Neues ausprobieren will, dann ist das so ein Rahmen bei uns im ERF, wo wir das machen können, bevor es vielleicht an alle ausgerollt wird. Und genauso entwickeln wir dort Empfehlungen und Standards, was wir vielleicht dann für alle im Haus, für alle Mitarbeiter empfehlen. Und genau, wir haben aber auch so Grundsätze für den Einsatz von KI-Tools im ERF da definiert, also auch so ethische oder auch rechtliche Fragen, die man die natürlich automatisch auch irgendwie auftauchen. Da ist das quasi ein Anlaufpunkt, wo wir das als KI-Lab dann aufnehmen, wenn das im Haus irgendwo an anderer Stelle aufploppt und sagen, okay, wir gucken, wie wir das im KI-Lab irgendwie bearbeiten können, um dann quasi auch an der Stelle wieder dann eine Empfehlung ans ganze Haus rausgeben zu können.
Darf ich, ich bin ja immer ein neugieriger Mensch, darf ich nachfragen, was so die zwei, drei nächsten Produkt- oder Produktfeatures wären, von denen du träumst, die mit KI zu tun haben für den ERF?
Ja, also eins der großen Dinge haben wir jetzt mit Nicodemus quasi gelauncht. Also auch da, haben wir festgestellt, was weiß ich, bei uns auch, ich sag jetzt mal, im Support-Bereich, ja, also der ERF bekommt ja auch viele theologische Fragen und im, sei es jetzt im Service Center oder bei uns im Team, wo die Anfragen kommen für rund um ERF Bible Server, wo wir auch theologische Anfragen bekommen oder sowas. Also manchmal ist es auch einfach viel schneller, mal schon mal Nicodemus zu fragen, wie würdest du diese Frage da beantworten? Und wir haben bei uns im Haus auch so eine Hypothese aufgestellt, dass wir glauben, dass KI uns dabei helfen kann, im Arbeitsalltag mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Und das ist gerade so eine Sache, eine Hypothese noch, die wir überprüfen und gucken, ob das so stimmt. Und ich glaube, dass Nicodemus ein Baustein dafür sein kann oder vielleicht auch generative KI-Modelle im Allgemeinen. Das muss jetzt auch nicht nur der Chatbot bei Bible Server sein. Wir sind da aktuell dran zu gucken, welche Tools können wir da nutzen, neben ChatGPT, was vielleicht, wenn man das im Standard nutzt, und da die Möglichkeiten von OpenAI in den USA, dann vielleicht auch nicht die beste Lösung für einen deutsches Unternehmen ist oder so. Genau, also das kann auch etwas sein, wo wir Erfahrung sammeln wollen. Wie kann uns das mehr Geschwindigkeit im Arbeitsalltag geben? Ja. Oder ein anderes Beispiel, jetzt gar nicht so weit in die Zukunft gedacht, aber das ganze Thema Speech-to-Text, auch das ist heutzutage, hat viel mit KI zu tun und wir gucken als Medienhaus, wo wir viele Interviews natürlich irgendwie führen, wo es ums Transkribieren geht oder sowas. Welche Tools sind da vielleicht die geeignetsten, die besten? Welche haben da wirklich eine hohe Qualität? Das sind so ein paar Beispiele von denen, wo wir ganz konkret aktuell auch einfach dran sind.
Ja, sehr spannend. Genau, ist immer die Herausforderung, was lässt man die KI machen? Wo hat man die redaktionelle Verantwortung, nochmal selber drüber zu gehen? Also ich, bei uns zum Beispiel, unsere Gebetsanliegen, da ist es so, dass jetzt seit ein, zwei Monaten vollautomatisiert mit dem ähnlichen Setup, wie ihr das habt, sozusagen eine Vorformulierung der einzelnen Gebetsanliegen, die Missionare uns einliefern, per KI erstellt wird, dass aber jedes Mal bei jedem Gebetsanliegen redaktionell ein Mitarbeiter von uns guckt, passt das, ist das richtig so, wollen wir das so kommunizieren? Da ist eine Stelle, wo es definitiv notwendig ist. Bei der anderen Frage, Text-to-Speech, hast du gesagt, wir experimentieren gerade damit, dass man unser Magazin Move per Audio hören kann. Da hört man meine Stimme, die ist aber nicht echt, ist voll eingesprochen. Ist, also für ein vorgelesenen Magazin ist es okay, für anderen Podcast, Hoffnungsgeschichten, wo es darum geht, Glaubenserlebnisse zu berichten, haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das ist so emotional, da passt eine künstliche Stimme, die immer mal so ihre Hänger hat, von der Artikulation her, passt nicht. Da braucht es von Fall zu Fall Entscheidung, wo kann KI wie angewendet werden? Wo braucht es den redaktionellen Blick drauf? Ja.
Ich muss mich vielleicht auch noch korrigieren. Meinte tatsächlich vorhin Speech-to-Text, also den Weg andersrum. Also wenn ich irgendwie Audio habe, das auch in Text umzuwandeln, um es dann einfacher weiterverarbeiten, sichten, was auch immer zu können. Ja. Und ich hatte ja vorhin auch so die Grundsätze rund um generative KI kurz erwähnt, die wir erarbeitet haben als ERF, also wo zum Beispiel auch drin steht, wir werden jetzt keine rein KI-generierten Andachten oder irgendwie was erstellen, weil das ist auch nicht der Anspruch, den wir da an der Stelle als ERF haben.
Ja, schön. Viele Einblicke. Ich danke dir. Ist schon deutlich geworden. Du hast von Nicodemus nett gesprochen. Das kenne ich auch noch aus jüngeren Jahren, sage ich mal vorsichtig. Du bist kein Frischling mehr im ERF. Du bist tatsächlich seit 19 Jahren, also knapp 19 Jahren beim ERF. Das ist eine ganz hohe Treue. Und ich habe mich gefragt, was hat dich so lange beim ERF gehalten?
Ja, vielleicht, dass ich ein sehr stetiger Mensch bin. Ja, nee, Spaß beiseite. Also das stimmt zwar, aber das ist sicherlich nicht der Grund dafür. Nein, ich glaube tatsächlich, ich liebe es, aktuelle Trends und Technologien zu verfolgen. Wenn ich das mit meinem Glauben verbinden kann, dann finde ich das einfach genial. Und der ERF ist für mich ein Ort, wo ich das leben kann und wo ich festgestellt habe, dass das für mich möglich ist. Und genau, dann, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, der mich hier auch einfach gehalten hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe das Produkt ERF Bible Server, für das ich verantwortlich bin. Also ich habe das seit auch inzwischen 15 Jahren maßgeblich mitentwickelt, mitgestaltet. Die letzten zwei sehr großen Launches 2009 und 2019 quasi verantwortet. Und genau, ich glaube, das sind so die Gründe, warum ich so lange schon beim ERF bin.
Dann sage ich jetzt stellvertretend für ganz viele Leserinnen, ganz viele Hörerinnen und Hörer ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Bible Server ist ein wunderbares Tool fürs alltägliche Arbeiten, sage ich mal, als Pastor, aber auch als ganz normaler Christ. Ich würde sagen, es vergeht wahrscheinlich keinen Tag, wo ich nicht mal zwischendurch auf Bible Server bin. So viele andere Dinge es auch gibt, ihr habt da einfach ein richtig gutes alltagstaugliches Tool mit viel Tiefe geschaffen. Genau. Kleiner Seitengedanke ist, genau, du hast angedeutet, dass es dir Freude macht, digitalen Innovationen nachzugehen. Die eine Sache ist dein Interesse, deine Kompetenz und auch deine Neugierde, neue Dinge zu entdecken. Die andere Sache ist natürlich auch eine Kultur der Innovationswilligkeit, sage ich mal, ein bisschen hochgestochen. Was hilft euch als ERF, genau, so eine Kultur zu prägen? Also du hast beschrieben, dieses KI-Lab ist entstanden, ist nicht fest verankert in den Strukturen, die ihr habt, sondern kann sozusagen mit den Leuten, die sich dafür interessieren, arbeiten. Genau, was würdest du sagen, was sind deine Learnings aus deinem Weg mit dem ERF, was euch hilft, eine Kultur zu prägen, wo Innovation erwünscht ist und gelingt?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, eine Bereitschaft, Fehler machen zu dürfen. Also wenn ich Dinge ausprobiere oder sowas, dann muss ich auch, dann muss ich Fehler machen dürfen und daraus lernen. Und wir haben uns als ERF mit dieser letzten Umstrukturierung, wo wir jetzt diese Chapter und Unit Leads haben, das Ganze resultiert ja aus einer agilen Organisationsstruktur. Und ich glaube, das hilft auch sehr viel dabei, also da Geschwindigkeit zu bekommen, Dinge auszuprobieren. Also ich habe viel mehr Freiheiten jetzt in meinem Team, Dinge zu entscheiden. Also wir sagen auch so, alles, was den Arbeitsalltag oder was jetzt keine Abhängigkeiten hin zu anderen Bereichen im Haus hat, dürfen wir als Team auch eigenständig entscheiden. Und ich glaube, das hilft natürlich stark dabei, Innovation zu fördern und voranzubringen und auch die Geschwindigkeit, die man heutzutage braucht dafür, in dieser so schnell verändernden Welt, wo ständig wieder neue Dinge aufploppen und neue Dinge am Markt einfach da sind. Genau.
Ja, danke. Ich höre so drei Punkte erstmal raus. Einmal das Thema Fehlertoleranz, das Thema Geschwindigkeit und strukturell gesehen weite Mandate, also sprich, dass Teams die Möglichkeit haben, viele Entscheidungen selbst zu treffen. Danke für den Einblick auch. Genau, wir beide sprechen nicht das erste Mal, sondern du warst, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, oder wir waren gemeinsam Teil eines Thinktanks Digitale Mission 2030, wo wir als Allianzmission angefangen haben, aufgrund unserer Organisationsentwicklungsprozesses darüber nachzudenken, wie Digitalisierung global Mission verändern wird. Mich würde interessieren, im Rückblick, was für Kernerkenntnisse hast du einmal von da mitgenommen und welche großen Linien für Digitalisierung und Mission siehst du in Zukunft?
Ja, also zum einen fand ich es sehr spannend, da nochmal einen ganz anderen Einblick in digitale Missionen zu bekommen, als wie jetzt wir vielleicht als IRF, als Medienhaus da auch unterwegs sind. Also das sind so Beispiele wie die Gaming-Szene oder die Beta-Kirche, also Gemeinde im virtuellen Raum da auch einfach zu gestalten und Missionen in diesen Bereichen irgendwie zu betreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hab da bisher wenig Berührung gehabt. Also ich bin wenig im Virtual Reality irgendwie unterwegs oder so. Und da Dinge auszuprobieren, so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wo ihr als Allianzmission da auch unterwegs seid und Dinge ausprobiert oder sowas, fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das braucht es auch in Zukunft, so als Missionswerke, die sich auch mit dem digitalen Raum viel beschäftigen, da einfach so verschiedene Schwerpunkte zu haben. Und eine Sache, die ich darüber hinaus aus diesem Think Tank mitgenommen habe, war die Megatrend-Map, auf die wir einen Blick auch geworfen haben, vom Zukunftsinstitut. Also so eine Landkarte, die die wesentlichen Megatrends abbildet, die in Zukunft quasi Einfluss auf die Gesellschaft haben werden. Und das ist erstmal ein völlig säkulare Betrachtungsweise und da aber eine Betrachtung aus einer Perspektive digitale Mission auf diese Megatrend-Karte zu legen. Das fand ich sehr spannend und wir haben ja konkret da auch so ein bisschen den Megatrend Konnektivität uns angeguckt und der enthält so, ich sage jetzt mal, Stationen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, was ich glaube, dass das in Zukunft eine wesentliche Rolle sein wird. Oder auch Blockchain ist so ein Thema, was zumindest vielleicht weiter in der Zukunft auch ein wichtiges Thema sein kann. Auf der anderen Seite sind da aber auch so Punkte wie Online, wo es darum geht, so ein Gegentrend oder wo es eine zunehmende Überforderung der Menschen durch digitale Medien auch einfach gibt. Und ich hatte vorhin noch mal einen Blick drauf geworfen. Ein Punkt ist da auch Real-Digitalität. Das passt natürlich super auch irgendwie zu dem Podcast hier. Und ich glaube, dass das wichtige Themen für digitale Missionen sind. Und auf der anderen Seite aber auch eine Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die das mit sich bringt, sowohl bei uns als Werke als auch bei den Menschen, ne? Und man gucken muss, dass die da nicht abgehängt werden oder welche Herausforderung, Schlagwort mentale Gesundheit oder so, ist gerade auch so ein Thema, wo wir als ERF uns mit beschäftigen. Genau, also das sind so, sage ich mal so, weiß nicht, ob das die großen Linien von Digitalisierung sind, aber das sind für mich so Punkte, wo ich das gestellt habe. Ich glaube, damit sollten wir uns im Rahmen digitale Mission beschäftigen.
Sehr schön. Damit sind wir beim Ausblick nach vorne und fast schon am Ende des Podcasts. Der Gast hat das letzte Wort. Timotheus, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Danke für dein Herz für die Bibel an sich, den Bible-Server speziell und dein Investment in Nicodemus AI. Nach diesem Podcast hoffe ich, dass ihr noch ein paar mehr Gespräche auszuwerten habt. Zum Schluss die Frage, welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Bleibt neugierig. Vielleicht noch kurz als Erklärung. Also neugierig ist einer von 5 Werten bei uns im ERF und ich finde das sehr wichtig, Raum für Innovation zu geben, Mut zum Experimentieren, bereit sein, Neues zu lernen. Und im Konkreten auf Nicodemus AI, ich kann das gut verstehen, dass man vielleicht skeptisch ist bei dem Thema KI und Bibel, und möchte aber jeden dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianzmission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.